Der US-Präsident Donald Trump lässt die Weltpolitik zittern. Er hat seine Truppen zu Venezuela einmarschieren und den Präsidenten verhaftet. Oder entführt, je nach Ansicht. Das könnte aber erst der Anfang von einem grösseren Plan sein, wie er selber angedeutet hat. Wir wollen die neuesten Wendungen genauer anschauen. Was will Donald Trump mit dieser Festnahme erreichen? Wie stehen die Kongressmitglieder zum Trump im Überfall auf ein fremdes Land? Und wie real ist die Gefahr, dass auch Europa mit Grönland unter die Räder kommt? Ihr gehört «Hinter den Schlagzeilen», ein Podcast von CH Media. Mein Name ist Zoe Gwerder und ich bin mit unserem USA-Korrespondenten Renzo Ruf zu Washington verbunden. Hoi Renzo.
Hallo Zoe.
Ja, am Samstagnachmittag sind die ersten Medienberichte gekommen, dass die USA Venezuela überfallen hat und der Präsident Nicolas Maduro und seine Frau festgenommen haben. Was ist da genau passiert? Kannst du das kurz schildern?
Ja, ich fast nicht glaubt selber. Hier in Amerika war es ja noch morgen. Meine Frau hat mich geweckt. Wir haben viele Freunde mit Hintergrund in Venezuela und wegen dem sind wir auch interessiert, was in diesem Land vorgeht. Er hat gesagt, du glaubst nicht, was passiert ist. Zwischen der Nacht sind Spezialeinheiten von der amerikanischen Armee, von der amerikanischen Streitkräfte, haben sie eine Kommandooperation unternommen und sind nach Caracas geflogen, die Hauptstadt von Venezuela, mit angeblich mehr als 150 Flugzeugen und Helikoptern und haben es geschafft, der Maduro und seine Frau vom Stützpunkt, wo er eigentlich sehr stark bewacht ist, worden, rauszuholen, buchstäblich. Du hast gesagt, man kann dem sagen verhaften, man kann dem sagen kidnappen, den zu schnappen und den aus dem Land zu bringen, ohne dass auf der amerikanischen Seite ein Opfer gegeben hat. Der Maduro und seine Frau sind bewacht worden von kubanischen Sicherheitskräften. Dort hat es anscheinend Tote gegeben. Wir reden von mehr als 30 Leuten, die gestorben sind. Aber es ist wenige Stunden gegangen, die ganze Operation. Und ein paar Stunden später hat der Präsident Trump, der amerikanische Präsident, können sagen, wir haben den Maduro in Gewahrsam und wir werden ihn nach New York überstellen.
Wahnsinn. Und jetzt gleich schnell, bevor wir zu den Hintergründen kommen, ein bisschen die Vorgeschichte. Wie ist überhaupt Venezuela ins Fadenkreuz von Trump gekommen?
Ja, das ist eine spannende Geschichte, weil wir sind jetzt in der zweiten Amtszeit von Trump und in der ersten Amtszeit hat er sich schon mit Beratern umgeben, wie zum Beispiel der John Bolton, seinem Sicherheitsberater, der gesagt hat, der Maduro ist instabil für unsere Hemisphäre, also für Nordamerika, Mittelamerika, Zentralamerika und Südamerika. Den müssen wir loswerden, der ist illegitim. Und der Maduro ist auch zum ersten Mal angeklagt worden in Amerika 2020 als Drogenschmuggler und Waffenschmuggler. Aber die Berater im engsten Kreis von Trump haben es damals nicht geschafft, ihn davon zu überzeugen, dass man ihn loswerden muss. Also er hat ihn isoliert, der Maduro, er hat dort das Regime isoliert, aber er ist nie so weit gegangen, den Befehl zu geben, jetzt gehen wir den Typ uns schnappen. In der zweiten Amtszeit scheint er sich jetzt mit Leuten umzugeben, die er mehr vertraut. Und anscheinend ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, haben seine Berater gefunden und auch der Trump, wo es ideal ist, dass man das jetzt macht, die Operation. Was genau der Ausschlag gegeben hat, das weiss man natürlich nie so recht. Aber man merkt schon, wenn man amerikanisches Fernsehen geschaut hat, seit dem Samstag, dass der Marco Rubio, sein Außenminister und sein neuer Sicherheitsberater, sicher einen unglaublichen Einfluss hatte auf die Entscheidung.
Jetzt macht die USA ja eigentlich das, was sie ihm Putin vorgeworfen haben in Bezug auf die Ukraine. Also wie passt denn das zusammen?
Es gibt dort schon einen kleinen, aber wichtigen Unterschied, denke ich mir. Der Maduro ist unrechtmässig Präsident von Venezuela gewesen. Und zwar nicht nur aus der Sicht von Amerika, sondern mal aus der Sicht eigentlich vom gesamten West, also von der Europäischen Union. Und das hat zu tun mit den Fälschungen in der Präsidentenwahl 2018 und auch nachher in der Präsidentenwahl 2024. Und Washington hat seinen Status, oder Washington anerkennt seinen Status als Präsident wegen dessen überhaupt nicht. Also wenn er gestern Manti oder Maduro vor Gericht hat müssen erscheinen zum ersten Mal in New York City, hat er gesagt, er sei der rechtmässige Präsident von Venezuela. Und der Richter hat dann ihn anscheinend angeschaut und hat gesagt, über das können wir dann noch später genau reden, weil das ist eine offene Frage. Und das ist tatsächlich so. Also, man kann nicht den Vergleich, dass zum Beispiel ukrainische Präsident Zelensky und venezolanische Präsident Maduro auf der gleichen Stufe sind, dann denke ich mir, das ist schief. Mhm. Also, es ist nicht ganz das Gleiche.
Aber gleich problematisch, wenn ein Land wie die USA einfach in ein anderes Land geht, der Präsident oder der, der sich als Präsident sieht, rausholen und verhaften. Dürfen sie gar nicht, oder?
Es ist also das ist auf jeden Fall problematisch, da stimme ich dazu. Historiker und Juristen können über das Thema sicher bessere Auskunft geben als ich. Ich sage dir einfach, aus amerikanischer Sicht ist das eine Art Polizeiaktion gewesen, wo eben Maduro seit 2020 zur Fahndung ist ausgeschrieben worden nach der ersten Anklagerhebung. Und der Vergleich, den man hier zieht, ist zum Manuel Noriega, der ehemalige Diktator von Panama, wo man, wenn ich mich richtig erinnere, Ende 80er Jahre, Anfangs 90er Jahre ja auch aus seinem Heimatland geholt hat, nachdem dass man beschuldigt hat, er sei ein Drogenschmuggler und so. Und diese Aktion, die hat vor dem amerikanischen Recht verhärtet. Und jetzt probiert man das mit dem Maduro ebenfalls so zu machen und ihn als Drogen- und Waffenschmuggler darzustellen, für das man ihn aus dem Land hat können bringen.
Du hast jetzt eben gesagt, aus US-Sicht war es quasi ein Festnahme gewesen, eine legitime Sache. Wenn man jetzt aber Bilder anschaut, das sieht aus, als wäre der Krieg. Das ist von Luftangriff gedreht. Es hat eben Kämpfe gegeben, Festnahmen. Und auch in der Politik zu Amerika heisst es ja von Teilseiten, hey, das ist eine Kriegshandlung und die müsste ja den Kongress absegnen in den USA. Wie rechtfertigt das der Trump, dass er da einfach vorgeprescht ist?
Der Trump kümmert sich ja normalerweise nicht um solche Details, wie irgendwie der Kongress informiert und so. Er sagt, er sei der Präsident, er könne machen, was er will. Er hat das buchstäblich schon so gesagt. Der Rubio, Marco Rubio, als Außenminister und Sicherheitsberater, ist eine kleine bessere Quelle, wo er auch als ehemaliger Senator natürlich weiss, was im Kongress selber abgeht. Und er stellt sich klar auf einen Standpunkt, wir sind nicht im Krieg mit Venezuela, also wir, Amerika, die USA, sind nicht im Krieg mit Venezuela. Wir haben auch keine Truppen im Land. Wir haben das Land nicht angegriffen, sondern wir haben einfach in enger Kooperation mit der zivilamerikanischen Ermittlungsbehörde, also Drogenbekämpfungspolizei und Bundespolizei, haben wir einen angeklagten Drogen- und Waffenschmuggler aus dem Land geholt. Das sind Spitzfindigkeiten, klar. Also es ist offensichtlich, dass die Streitkräfte eine Rolle gespielt haben und das Recht vom Kongress, einen Krieg zu erklären, ist fast ein kleiner Running Gag in Washington, weil das letzte Mal, als sie das gemacht haben, legitim, im Sinn von einer wirklichen Kriegserklärung, war im Zweiten Weltkrieg gewesen. Und die restlichen Kriege, die restlichen Kriege, die Amerika seither angefangen hat, sie mit anderen Begründungen gestartet worden, nicht mit einer Kriegserklärung. Von dem her, Kritik gibt es sicher, also auch von Republikanern, von staatskritischen Republikanern, aber vorderhand hat es, glaube ich, Trump mehr oder weniger unter Kontrolle, also dass man nicht muss davon ausgehen, dass er plötzlich von seinen eigenen Parteifreunden gestoppt wird.
Also die Republikaner stehen dann voll hinter ihm?
Also man muss, glaube ich, unterscheiden, ich muss es so sagen. Also es gibt viele republikanische Politiker, vor allem auch in Staaten wie Florida, wo es viele Exil-Venezuelaner hat, die begeistert sind darüber. Also schon immer gesagt hat, der Maduro, der muss gehen. Und es gibt auch viele Menschen, also man darf das wirklich nicht unterschätzen, also sicher auch in Europa, viele Menschen mit Wurzeln in Venezuela, die froh sind, dass der Typ endlich nicht mehr offiziell in Macht ist. Und nachher gibt es die andere Seite, das ist die Basis von der republikanischen Partei, das Fussvolk. Das ist natürlich schon ein bisschen skeptisch, ob es wirklich Streitkräfte braucht und Angriffe auf fremde Hauptstädte, um den Trump wirklich erfolgreich zu machen, damit er seine Politik durchsetzen kann. Weil eigentlich hat ja der Trump versprochen, er würde solche Zeug nicht mehr machen im Wahlkampf 2024. Also er werde nicht mehr Krieg führen und so solche Zeug. Und unter ihm wird sich das Land, also die USA, auf sich selber konzentrieren. Und da möchte man natürlich schon noch ein bisschen mehr darüber hören, was denn das irgendwie, wo da genau der Zusammenhang zur venezolanischen Ölindustrie ist. Also profitiert der amerikanische Arbeiter wirklich, wenn ein Sonderkommando nach Caracas fliegt?
Also es geht vor allem um Öl wahrscheinlich schlussendlich, oder?
Schlussendlich, ja. Der Trump hat das, denke ich, ja, ziemlich klar gemacht, dass er hat im Sonntag in seiner ersten und bis jetzt einzigen Pressekonferenz über Venezuela hat er vor allem über Öl geredet. Und er hat immer über das, was ihn am meisten beschäftigt. Und das war ziemlich eindeutig gewesen.
Ja, du hast gesagt, der Angriff auf Venezuela hat ziemlich sicher einfach auch mit Öl zu tun und mit Macht, Landgewinn und so weiter. Renzo, und steckt denn da auch noch ein grösserer Plan dahinter als das, was man jetzt gerade auf den ersten Blick so denkt?
Auf jeden Fall, also wenigstens auf dem Papier. Die Amerikaner sagen, also die amerikanische Regierung, die Regierung Trump sagt, die Strategie, die das alles rechtfertigt, ist die neue Sicherheitsstrategie. Über die haben wir ja zu Europa letztes Jahr schon im Dezember diskutiert. Und in dieser Sicherheitsstrategie steht, dass die USA die dominante Macht sind in der westlichen Hemisphäre und dass es sozusagen südlich von der USA, wir nehmen jetzt mal Kanada aus im Norden, südlich von der USA sollte es keine Staat geben, der die Sicherheit von der Hemisphäre gefährdet. Und Venezuela ist wegen dessen im Fadenkreuz gewesen. Kuba wäre ein anderes Beispiel. Es gibt immer wieder Kritik an Mexiko. Also Drogenstaaten, keine Staaten, die irgendwie mit dem Iran zusammenarbeiten oder mit Russland in ihrer eigenen Hemisphäre. Und wenn die Gefahr besteht, dass die Staaten gefährlich werden für die Sicherheit von Amerika, dann sagt der Trump, dann hat man das Recht einzugreifen. Und er hat das jetzt bewiesen, dass das nicht nur ein Papier ist, ein Strategiedokument, sondern dass er es wirklich auch beabsichtigt.
Du sagst, dass eben Sicherheitsstrategie für die Sicherheit will er eben auch Grönland. Er hat jetzt jüngst gesagt, offenbar in 20 Tagen oder 2 Monaten sei der Grönland dran. Was würde ein Angriff auf Grönland und damit Dänemark, wo Grönland dazugehört, bedeuten? Könnte es sein, dass jetzt bald das Grönland einmarschiert, der Trump?
Also wenn er sagt, in 20 Tagen oder so, dann hat er sich meistens noch nicht wirklich überlegt, wie es weitergeht und dann braucht er irgendwie noch mehr Zeit, um rauszufinden. Also es könnte theoretisch auf jeden Fall sein, dass er das Gefühl hat, amerikanische Truppen sollten in Grönland einmarschieren. Grönland gehört ja auch zur westlichen Hemisphäre und die Amerikaner sagen schon länger, dass es aus sicherheitspolitischen Gründen ein wichtiges Gebiet, eine wichtige Insel sei für Amerika. Aber Grönland gehört halt auch zum Territorium von einer NATO-Macht, Dänemark. Und das ist von dem her, denke ich, schon eine ganz andere Dimension, als wenn man den illegitimen Präsidenten von einem südamerikanischen Staat verhaftet oder kidnappt, wie man dem auch immer sagen will. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob die Pläne, die der Trump hat, oder die Wunschströme, die der Trump hat, dass irgendwie in der Hauptstadt von Grönland bald die amerikanische Flagge wird, ob er das wirklich dort gedacht hat. Also, man muss ihn ernst nehmen, auf jeden Fall, weil man sollte beim Trump sowieso immer alles ernst nehmen, was er sagt, weil es geht durch seinen Kopf und manchmal bleibt es dort stecken und dann wiederholt er es. Und je mehr es wiederholt, desto wichtiger wird es.
Desto wahrer wird es.
Genau. Desto wahrer wird es, genau. Ja. Genau. Aber also wir sind, glaube ich, noch nicht dort, wo man Angst haben müssen, dass Truppen einmarschieren in Grönland. Und wenn das passieren würde, also dann wäre die Aktion, die wir gesehen haben in Venezuela zum Jahresanfang, dann wäre das like nothing, also dann wäre das wie nichts.
Also von dir aus gesehen, in einem Jahr, wenn wir wieder reden würden, gehört Grönland immer noch zu Dänemark?
Ich habe herausgefunden in den letzten Jahren, dass ich wirklich nicht immer voraussagen kann, was der Trump denkt oder vorhat. Aber ich hoffe es schwer, weil wie gesagt, also, es gibt gewisse Grenzen, wo der Trump kann überschreiten Zeiten, Venezuela wäre das Beispiel gewesen, wo man dann vielleicht nach ein paar Monaten kann sagen, ja, okay, vielleicht sind wir nicht einverstanden gewesen mit der Methode, aber was passiert ist, ist eigentlich in unserem Interesse, im Interesse von Europa, aber wenn Grönland wird tatsächlich mit Streitkräften von den Amerikanern besetzt werden, dann wäre das sicher nicht im Interesse von Europa und dann würde es riesige Konsequenzen haben in der transatlantischen Beziehung, also keine Frage.
Mhm. Könnte Trump irgendwie aufgehalten werden, wenn er es das wirklich machen
will? Ich hoffe, irgendjemand redet ihm gut zu. Also intern in Amerika, nein, theoretisch nicht, weil er ist der Oberbefehlshaber von der amerikanischen Streitkräfte und wenn er irgendwie eine Krisensituation konstruiert und das Militär dafür benötigt, dann könnte man ihn nicht stoppen. Nein.
Renzo, danke vielmals für deine Einschätzungen.
Merci zwei.
Ihr habt hinter den Schlagzeilen gehört, der Podcast von CH Media. Mehr Folgen von diesem Podcast oder ein breiteres Angebot findet ihr unter chmedia.ch/podcast. Schön, habt ihr zugelassen. Tschüss zusammen.